Hallo miteinander. Hier ist Claudia und das ist der Podcast «Die Stadt und die Natur». Wir alle hören sehr viel über den Klimawandel. Wir alle wissen, dass die Sommer heißer werden, die Winter feuchter und die Stürme stärker. Aber wissen wir wirklich genau, was mit der Natur in unseren Städten passiert? Überall passieren im Moment kleine, manchmal auch grosse Veränderungen. In meinem Podcast rede ich mit Leuten, die darüber mehr wissen als ich. Und vielleicht haben sie auch etwas zu sagen darüber, wie wir alle etwas beitragen könnten zur Natur. Meine Eltern hatten einen Schrebergarten auf dem Bruder Holz in der Nähe von Basel. Dortmal hat man dem noch so gesagt. Der Daniel Gottlieb Moritz Schreber ist heute aber nicht nur aus den Titeln der Familien- und Freizeitgärten verschwunden, so heissen die nämlich heute, sondern auch aus der Philosophie. Ich würde meinen, dass die wenigsten heute noch zur körperlichen Ertüchtigung und für die gesunde Triebabfuhr gärtnern. Es ist etwas passiert in den letzten rund 150 Jahren. Die Episode dreht sich darum um neue Gartenformen und um den Platz, der dafür in der Stadt zur Verfügung steht. Denn der ist immer unter Druck. Zum besser zu verstehen, wo wir heute, auch in Zeiten von Corona, stehen, habe ich mit dem Philipp Marti, einem Bereichsleiter Friedhof und Stadtgärten für Stadt Grün Bern, geredet und mit dem Daniel Lies, einem engagierten Bürger und Mieter, der die letzten Jahre verschiedene Projekte in seiner Umgebung angerissen hat. Es gibt, wie gesagt, überall in der Schweiz Familien- und Freizeitgärten und sogar noch mehr. Der Philipp Marti zählt auf.
Dann gibt es Gemeinschaftsgärten, kann man denen sagen. Das sind dann Gärten außerhalb von klassischen Familiengartenareal. Das kann in einer Parkanlage sein, dass man dort nämlich ein Säckchen oder ein Plätzchen findet. Das kann aber auch auf einem Platz sein, also beispielsweise im Lorrainepark in Bern. Das kann aber auch an einer Strasse entlang sein, also in einem Strassenbegleitgrün. Und in der Regel bei diesen Gemeinschaftsgärten sind dort Gruppen, die sich zusammenschliessen. Das können 4 Leute sein, das können 10 Leute sein, die sich engagieren und gemeinsam, also nicht jeder für sich alleine, sondern eben gemeinsam so ein Grundstück bewirtschaften. Und dort ist es dann so, dass wir im Prinzip von Seiten Stadtgrün einen Ansprechpartner haben, machen mit dieser Person dann auch einen Vertrag, dass wir irgendwo auch eben unseren Ansprechpartner haben und auch wissen, wann wir anrufen können, wenn jetzt vielleicht der Unkraut 2 Meter hoch wächst, dass man dort kann reagieren kann. Das sind dann aber oft auch, im Gegensatz jetzt zu den Familiengartenareal, wo ausser es wird irgendwie überbaut, sind die einfach konstant. Die Pächter wechseln zwar, aber die Areale sind konstant. Und hingegen bei diesen Gemeinschaftsgärten, das ist volatiler, das wechselt schneller. Da kann es sein, dass ein Gemeinschaftsgarten 2 Jahre später vielleicht nicht mehr dort ist, weil die Leute vielleicht, die sich engagiert haben, weggezogen sind auf St. Gallen oder auf Basel oder wo auch immer. Also das heisst, dort ist eine grössere Dynamik bei diesen Gemeinschaftsgärten. Und die dritte Kategorie, das wäre das klassische Urban Gardening, in der Regel auf einem befestigten Boden, also auf einer Asphaltfläche, auf einer Betonfläche, wo man nicht im Boden kann gärtnern kann. Das kann man bei den Gemeinschaftsgärten und in den Familiengartenareal, aber das sind dann oft so in der Regel die Behältnisse in unterschiedlichster Ausprägung, wo man dann eben das Urban Gardening macht. Und dort gibt es jetzt in Bern auch unterschiedliche Formen. Es gibt gemeinschaftliche Urban Gardening Projekte, wo es eben darum geht, dass sie zusammen gemeinsam die Gärten bewirtschaften. Und dann gibt es aber auch Urban Gardening Projekte, wo dann einzelne Personen einfach für sich bei uns so einen Palettrahmen, ein Gefäß mieten. Das kostet 20 Franken pro Jahr. Wir tun das liefern, mit Erde füllen, tun auch auf Wunsch wieder Erde bringen. Wenn es kaputt ist, verfault, tun wir das ersetzen. Das ist alles in diesen 20 Franken enthalten. Und dann kann ich im Prinzip einfach meine eigenen 2 Quadratmeter so begärtnern.
Kannst Können Sie mir gerade ein Beispiel sagen von einem Projekt, einem Urban Gardening Projekt, wo Sie finden, dass das funktioniert gut, das ist fast beispielhaft?
Also da könnte ich zum Beispiel erwähnen den Lorraine-Park oder den Lorraine-Platz. Das ist eine historische Parkanlage, gerade bei der Gewerbeschule. Und in der Mitte von dem Platz, von dieser Kiesfläche, jetzt so ein Oval, wo früher einfach klassisch so Wechselflorblumenbepflanzungen gemacht worden sind. Und dort hat sich dann auch eine Gruppe engagiert und gefunden, wir würden gerne die Fläche nutzen, können wir das? Und dann haben wir gesagt, ja, das wollen wir ausprobieren. Und dort wird jetzt schon seit mehreren Jahren, wird jetzt in dieser ovalen Rabatte, mitten in dieser Kiesfläche, wo sehr viel Nutzung hat, also die ganzen Gewerbeschüler, die dort Pause machen, Leute, die mit dem Hund gehen laufen, es hat sehr viele Bullspieler, die sich dort aufhalten. Also ein hoher Nutzungsdruck, wo man vielleicht könnte meinen, das ist eine grosse Gefahr, dass dann Gemüse gestohlen wird, dass Abfall in die Flächen hineingeschossen wird, dass man es vertrampelt oder einfach so was auch immer. Und das funktioniert sehr gut. Es gibt etwa die schon, dass Gemüse gestohlen wird, aber in einem kleinen Rahmen. Und die Gruppe ist dort sehr engagiert und schaut auch dazu. Und man muss dann mit Kommunikation je nachdem auch schauen, wenn jetzt irgendein Problem auftritt, dass man dort mit Infotafeln zum Beispiel kann reagieren. Aber das ist jetzt wirklich ein Beispiel, der Lorraine-Park, Lorraine-Platz, wo wirklich gut funktioniert und schon seit langer Zeit gut funktioniert.
Ich komme manchmal beim Spazieren beim Egelsee an einem kleinen Urban Gardening-Projekt vorbei. Gibt es nicht wie eine Art Konfliktpotenzial bei den Anwohnern zum Beispiel? Oder dass vielleicht wirklich eine andere Generation nicht ganz so offen ist für Urban Gardening?
Das gibt es teilweise. Man versucht natürlich bei diesen Orte, wo man das Urban Gardening oder die Gemeinschaftsgärten macht. Die haben jetzt Egelsee-Wiesloch angesprochen. Das ist dort ganz idyllisch, so mit Obstbäumen rundherum. Dass man da Orte sucht, die dann vielleicht eben nicht zu exponiert sind. Bei den Gemeinschaftsgärten sind das dann auch in der Regel tendenziell eher jüngere Leute. Also nicht 60, 70-Jährige, sondern eher Leute vielleicht zwischen 20 und 40, die dann gemeinschaftlich das nutzen. Und bei den Gemeinschaftsgärten, beim Urban Gardening, gibt es eigentlich sehr wenig Konflikte. Und in den Familiengartenareal, wo dann natürlich auch die Nutzung ein bisschen intensiver ist, also jetzt als Beispiel mit Feuern, mit Grillieren, wo dann halt vielleicht einen ganzen Samstag lang einfach Spanferkel am Brutzeln sind und Rauchschwaden in die Wohngebiete reingehen. Dort gibt es dann natürlich schon etwa die, dass den Anwohner uns anrufen und sagen, hey, wir müssen schauen, wir müssen mit denen reden, das ist jetzt too much, oder? Wir werden auf unserem Balkon können sitzen und sind die ganze Zeit in Rauchschwaden drin. Das ist sicher ein Konfliktpotenzial, das es gibt. Und innerhalb der Gärten, bei den Familiengärten, gibt es natürlich schon die ihr angesprochen habt, die traditionellen Gärtner, eher die älteren Semester, wo das Ziel ist, möglichst kein Unkraut, also auch braune Erde, und dort ist nur die Zwiebeln, die rauswächst, oder nur Tomaten, alles schön in Reihe und Glied, möglichst viel Mist und Dünger, dass das Riesentomaten gibt. Und die jüngeren Pächter, die es auch auf dem Familiengartenareal immer wie mehr, die besuchen natürlich auch unsere Kurse, die man muss machen, wenn man so einen Garten will haben. Und das sind Kurse für Naturnossgärtner, für ökologische Gärtner. Und die haben natürlich einen anderen Ansatz. Die tun dann viel mit Mulchen, mit Mischpflanzungen, auch nicht mehr so die stieren Bettchen mit der Schnur gezogen, sondern eher einfach so ein bisschen organisch, eben Mischpflanzungen, teilweise auch mit Blumen kombiniert. Jetzt könnte man meinen, das gibt auch Konflikte zwischen den Alteingesessenen und den Neuen. Aber erstaunlicherweise sind die kaum vorhanden. Man gärtnert dort den ganzen Tag lang, man tauscht sich aus mit dem Nachbarn. Da stellen wir jetzt keine Konflikte fest, dass jetzt von den Alteingesessenen das nicht angenommen werden kann. Gewissen ist dann vielleicht einfach egal, die Jungen sollen machen, solange das Unkraut nicht zu mir überwächst. Aber der Effekt ist effektiv auch, dass jetzt auch die Leute, die schon lange Gärten haben, vielleicht 30, 35 Jahre, aufhören langsam abzuschauen und vielleicht auch sehen, aha, denn ihr Boden, der ist feuchter.
Dass zusammen Gärtnern auch zusammen lernen bedeutet, darüber kann Daniel Lies viel erzählen. Er wohnt an der Müllinenstrasse, die parallel zur Muristrasse liegt. Die Muristrasse ist zwar eine schöne Allee mit alten Bäumen und einem Streifen Grün, aber es ist auch eine Strasse mit viel Autoverkehr. Und es fahren dort sogar noch ein Tramli und ein Bus durch. Im Quartier gibt es die ersten höheren Blöcke und Häuser mit rund 20 Wohnungen. In so einem wohnt Daniel Lies und vor kurzem ist er dort auch noch Hauswart geworden. Die Müllinenstrasse ist auf der einen Seite recht laut, aber hinten raus konnte ich die Spatzen hier hören. Der Daniel Lies erzählt mir, wie und warum er auf seine verschiedenen Ideen gekommen ist.
Als Mieter hat man ja oft das Gefühl, ja, ich kann ja nichts machen oder ich sitze hier in meiner Wohnung und habe vielleicht noch mein Terrässli oder mein Balkönli und es hat zwar sehr viele Grünflächen zwischen den Häusern, so wie man das dann gebaut hat, 50er, 60er Jahre, aber ich darf ja dort nichts machen. Also das ist so ein bisschen das Abstandsgrün zwischen den Gebäuden und wo es häufig grosse Rasenflächen hat. Man wagt sich fast nicht auf diese Flächen, geschweige denn dort irgendetwas anzulängen oder zu verändern. Und das ist fast so ein bisschen wie eine innere Grenze, wo man sich oft baut. Und gut, wenn man eine Familie hat und sagt, okay, es sieht so aus, als würde ich die nächsten paar Jahre hier verbringen, dann fängt man sich ein bisschen einrichten. Und jetzt mit Corona sowieso noch, man kommt nicht so weg, oder? Das ist jetzt der Ort, wo ich lebe und schaue dort immer zum Fenster raus. Und dann fragt man sich halt, kann ich meinen Lebensraum, kann ich den gestalten, auch als Mieter? Und dann macht man so erste scheuche Schritte. Man tut mal eine Zucchetti irgendwie in Rasen pflanzen und tut sich dann langsam so ein bisschen ausbreiten und schaut da, ja, gibt's irgendjemanden, der mich da aufhaltet? Ist da die Verwaltung dagegen oder so? Ja, ich habe da sehr positive schrittweise Annäherungen gemacht an die Verwaltung und habe gemerkt, die sind sehr offen eigentlich. Die haben eigentlich Freude dran. Weil sie auch merken, wenn die Leute sich verbinden mit dem Ort, dann haben sie ein Interesse, dass das so soziale System drumherum. Sie sehen, es funktioniert besser, oder? Wenn sich die Leute verbinden mit dem Ort. Nicht einfach nur wohnen und schlafen. Das Schöne ist dann auch nicht irgendjemand, sondern das Schöne muss eben gerade vor der Nase sein. Und das kann man überall, kann man da etwas machen. Es war dann so, es war sehr interessant, eben, wir sind da von unserer Terrasse, wir sind im Parterre, haben wir da immer ein bisschen mehr Rasen umstechen und auch mal Fruchtbäume reinpflanzen und so. Und die Verwaltung war gar nicht dagegen gewesen. Man hat das immer gezeigt und ist das okay. Und da ist man immer eigentlich offene Türen eingerannt. Und dann hat es wirklich so ein lustiges Zusammenspiel gehabt mit den Nachbarn. Die haben dann auch angefangen langsam. Dann hat der Nächste einen Obstbaum verpflanzt, dann hat der Nächste ein bisschen umstechen. Und so ist das irgendwie immer mehr, hat sich das in den Rasen hineingefressen. Und dann hat es wirklich auch bei Corona nochmal eine Stufe zugelegt. Und eben Corona, das ist, glaube ich, Mai gewesen, April, Mai, wo wirklich alle im Lockdown waren, und haben gefunden, hey, wir könnten doch über den Zaun, über die Grundfläche, übergehen, eben auf die öffentliche Fläche von dieser Allee. Und Bern Stadtgrün war dort sehr offen gewesen. Und dann haben wir dort wirklich eben für Herdöpfel braucht man ein bisschen mehr Platz, haben wir dort davon umstechen, und das ist also sehr lustig gewesen, und die Kinder haben mitgeholfen. Und wir haben, nicht so gut auf Bern Stadtgrün gelost. Wir haben gerade hinter einer grossen Ulme haben wir das Beet gemacht und das hat Wurzelbereich gehabt. Also im Baum ist zum Glück nichts passiert, aber da haben wir natürlich auch Fehler gemacht. Also das ist eben das, was im Gartenprozess passiert. Also man lernt durch die Fehler. Es hat auch viel zu viel Schatten gehabt und ja, es hat ein paar Herdöpfel gegeben und es hat ein paar Bohnen gegeben. Es ist einfach in dieser wirklich sehr, sehr langen Allee, ein paar hundert Meter, und es hat viel Mietblöcke dort dran, ist das einfach so, plötzlich ist dort etwas anderes auf dieser Fläche gestanden. Und von dem her ist das die Leute, also wirklich hat es sehr interessiert, und ja, ist das quasi eine Besetzung, oder? Sind das Squatters? Und dann habe ich gesagt, nein, das ist legal, und das könnt ihr auch machen. Ihr müsst einfach bei Stadt fragen, und dann geben sie euch die Flächen. Das ist, glaube ich, auch recht billig, also 1,60 Franken müssten wir eigentlich zahlen, der Stadt. Und das können eigentlich, ich habe den Leuten gesagt, schau, das könnt ihr auch machen.
Hast denn du das Gefühl, das war die Hauptmotivation von den Leuten, die dort mitgemacht haben? Selbstversorgung? Oder ist es irgendwie auch um andere Sachen gegangen?
Also ich denke schon, da kommen verschiedene Sachen zusammen. Es ist sicher auch, was bei mir das Thema ist, am Anfang die Verbindung zur Natur, zu wieder draußen sein. Also eben, man ist im Lockdown, man ist immer drinnen, man kann wie nichts machen. Und das gibt einem einfach Handlungsmöglichkeiten. Also sobald man anfangen kann, seinen Lebensraum zu gestalten, das ist halt etwas extrem Befreiendes. Und das andere ist natürlich, was man dort produziert, oder? Wenn ich jeden Tag raus kann, mir etwas holen, jetzt sogar im Winter noch, Topinambur kann man jetzt ausgraben. Es ist nur etwas Kleines, aber es gibt einem so ein bisschen eine Selbstsicherheit. Also das heisst, wenn man merkt, die Umgebung, wo man drin wohnt, dass die nicht findlich ist, sondern dass die einem kann nähren, das gibt ein ganz anderes Vertrauen in die Umgebung. Und das Soziale auch. Also es gibt dann wirklich einen Nachbarschaftsgeist, der entsteht, wo man zusammen draussen ist, etwas macht. Also ich denke, da hat sich jetzt wirklich hier in unserem Block, da hat sich so viel da in dieser Zeit. Das ist unglaublich. Und es ist nicht, dass wir riesen Beete oder so. Das sind ein paar Pflanzen, oder? Und ein paar Meter. Aber das hat gleich extrem viel ausgemacht. Also ich denke, wirklich jeder Garten, dort bildet sich eigentlich ein soziales System drum. Und das ist ja das, was man früher in der Landwirtschaft gehabt hat, oder? Das ist nicht einfach weite Felder und einer sitzt auf dem Traktor, sondern, ja, das sind wirklich Gemeinschaften gewesen. Also, sobald man Lebensmittel zusammen produziert, entsteht Gemeinschaft. Ich glaube, das ist etwas, was automatisch passiert.
Hast denn du das Gefühl, dass es auch kritische Stimmen gegeben, also im Blog selber, so im Sinne von, was machen denn die da unten, wegen diesen drei Tomaten so ein Zeug zu machen? Hast du auch das Gefühl gehabt, es hat vielleicht bei den Nachbarn auch skeptische Personen gegeben?
Ich habe eigentlich nur positive Sachen gehört. Es kann natürlich schon sein, dass jemand so durchs Fenster runterschaut und denkt, ja, was machen jetzt die wieder? Das kann ich mir schon vorstellen, aber ich habe es selber nicht gehört. Eben, das sind auch die Fragen, ja, wie nachhaltig ist das und was wächst? Kann das hier überhaupt wachsen im Schatten? Oder ist das nicht zu nah beim Baum? Das ist aber dann auch legitime Frage, wo dann wirklich also quasi der Gärtner-Kritiker kommt und sagt, ja, aber das könnt ihr nicht so machen, oder? Also wenn ihr etwas wollt, dann müsst ihr anders betrachten.
Aber ich glaube, ein Teil von dem, was du jetzt gerade erlebt hast oder beschrieben hast als Gemeinschaft oder Gemeinschaftsgefühl, das entsteht, hat auch damit zu tun, dass man sich genau zu so Sachen austauscht und sagt, was pflanze ich wo an? Was hast du für Erfahrungen gemacht? Welche Pflanzen haben sich gerne? Also, das ist doch so Wissen, das eigentlich Gärtner miteinander dann austauschen.
Genau. Also das ist ja auch das Schöne daran. Wirklich, klar, man kann immer ein Buch kaufen, wo ihm den ganzen Überblick gibt und sagt, ja, im März du oder machst das und im Februar machst du nichts. Aber es ist immer anders, wenn einem jemand sagt, hey, schau, ich habe hier noch ein paar Setzlinge oder probiere mal das aus oder schau mal, ich habe die Borlotti-Bohnen. Und dann sagst du, oh ja, nächstes Jahr will ich auch Borlotti-Bohnen. So Sachen, das immer, da hat man dann immer einen anderen Bezug zu den Pflanzen, denke, wenn man so Sachen erfährt. Und es ist wirklich so ein konstanter Wissenszuwachs. Also wirklich, wenn ich mich daran zurückerinnere, 2012 habe ich wirklich eine Zucchetti in Rasen gesetzt. Und letztes Jahr hat das eine Nachbarin auch gemacht, oder? Das ist so der Anfang. Und nachher lernt man jedes Jahr dazu eigentlich.
Dann die dann manchmal auch ein bisschen teilen. Also hat Serge Redes ein bisschen seine Präferenzen und haben da Überschüsse, die ihr teilen könnt?
Also was wir letztes Jahr gemacht haben, ist wirklich Setzlinge. Man hat ja plötzlich hat man keine Setzlinge mehr gehabt. Und da haben wir wirklich auch von Setzlingen Tausch gemacht. Also hey, ich habe noch ein paar Tomaten und ja, ich habe noch ein paar Bohnen gegeben. Oder da ist wirklich ein schöner Austausch gewesen. Bei den Obstschwämmen ist es so, dass die meisten sind noch relativ jung. Also das heisst, die tragen jetzt noch nicht so viel. Da wird es noch ein paar Jahre gehen. Und dort hat natürlich, was schön ist, jeder hat etwas anderes gepflanzt. Also es gibt einen Zwetschgenbaum, es gibt einen Kirschbaum. Es gibt einen Birnenbaum, Äpfelbäume gibt es zwei, Nespole eben. Und ich glaube, das wird eine schöne Sache, wenn man da wirklich einen Zwetschgenbaum, genau. Und wenn man dann wirklich kann sagen, okay, hey, willst du ein Kilo von meinen Äpfeln und kannst mir vielleicht ein bisschen Zwetschgen geben oder so. Also da freue ich mich schon drauf, muss ich sagen. Und Gurken haben wir also wirklich abartig viel gehabt. Da bin ich wirklich froh gewesen, wenn ich noch andere Hütte geben konnte das Jahr. Und eben Trauben auch. Das hat jetzt bei mir, ich hätte jetzt wirklich halt schon recht getragen davon gegeben. Bei anderen, die vielleicht erst gerade angefangen haben, geht es vielleicht zum Teil ein bisschen länger, ja.
Das kann ich mir das so richtig gut vorstellen, wie es wieder ein kleines, nicht nur ein soziales, sondern gerade noch ein natürliches Ökosystem durch die soziale Gemeinschaft, die ihr habt, entsteht. Es baut wie aufeinander auf.
Ja, klar. Also eben, es ist natürlich... Es geht nicht nur um Nahrung oder Lebensraum für uns, sondern Aber wir haben auch, der Igel hat die festen Platz bei uns, das ist ganz klar, das ist fast wie unser Haustier. Hat immer, und dann muss man auch schauen, dass der dort kann sein kann, oder? Und sonst frisst er ein paar Schnecken, aber nicht, auch nicht so viel, wie er vielleicht sollte. Und es hat Frösche, es hat viel mehr Vögel, dünkt mich. Also es hat wirklich zugenommen, seit wir da haben mehr Diversität reingebracht. Also jede Pflanze, die man reinbringt, bringt gleichzeitig auch noch Tiere mit sich, also andere Insekten. Und es gibt dann wieder andere Tiere, die gerne die Insekten fressen. Also es ist wirklich so, wenn wir etwas in diesem System machen, dann hat es wirklich Konsequenzen. Es bringt jede Pflanze, hat nährt wieder etwas anderes. Und das ist wirklich schön auch gesehen, was da plötzlich alles auftaucht.
Das ist ein bisschen eine Einschätzungsfrage, wenn du in den ganzen Quartier so ein bisschen rumschaust. Die haben Glück gehabt, dass sie eine offene Hausverwaltung gehabt haben. Das könnte ja andere geben, die sagen, das wollen wir nicht, das ist ineffizient, dann kann man nicht mehr richtig mähen, dann kann man nicht mehr richtig zu den Bäumen schauen. Das hat ja auch Widerstand können geben.
Ich denke, wir haben Glück gehabt. Einerseits wirklich Althausarchitekten, ich glaube, ich darf sie hier namentlich erwähnen, sie waren sehr offen gewesen. Aber ich glaube, für sie ist es auch ein langsamer Angewöhnungsprozess. Also, das heisst, man muss wie ein Vertrauen aufbauen. Eben nicht, dass einfach Sachen passieren und dann schaut niemand mehr dazu. Ich glaube, das ist so die grosse Angst. Sondern sie müssen spüren, hey, da gibt es Leute, die sich wirklich darum kümmern, wie das hier aussieht. Und dann ist es ein Anliegen, dass das auch hier funktioniert. Und das ist gut für die Nachbarschaft, oder? Eben, ich war da schon am Gärtner und so. Und der Abwart, der vor Ort war, der sich auch ein bisschen um den Rasen gekümmert hat, oder eigentlich auch sehr gut um den Rasen gekümmert hat, und er weggegangen ist, hat dann auch gesagt, du, ich würde das gerne, also willst nicht du das dann machen, der Abwart? Und jetzt mache ich auch noch den Abwart. Die Verwaltung hat auch Freude gehabt, dass ich das jetzt mache, weil sie mich schon kennt. Und ich habe jetzt noch mehr Gestaltungsraum. Und, aber ich denke, viele Leute haben eben so wie eine innere Barriere, wo sie denken, ja, die wollen das eh nicht. Und da ist es spannend, wirklich mal auszuprobieren. Und das empfehle ich allen, die das jetzt hören, mal schauen, wie weit können sie gehen. Das ist ein bisschen ein Spiel, oder? Und geben den Leuten doch ein bisschen Zeit. Man kann auch nicht einfahren. Also, die Leute müssen sich an Sachen gewöhnen. Sie müssen können, es muss wie eine Vertrauensbasis aufgebaut werden. Also, schrittweise vorgehen. Nicht von Anfang an, jetzt wollen wir alles machen und dann geht es dann auch wieder schnell zusammen. Sondern wirklich langsam, langsam. Und man muss es ja auch selber können bewältigen können. Die Leute können sich auch überlüpfen manchmal. Und dann muss man immer auch schauen, was ist machbar, oder wie viel Zeit habe ich überhaupt.
Wenn jetzt Corona nicht mehr ist, wird das wieder das einbrechen, das Interesse so am lokalen Gärtner, gerade vor der Haustür?
Teilweise könnte es schon wieder ein bisschen zurückgehen. Es könnte schon sein, dass die Krise, und wenn ich mir so zurück überlege, oder, das mit den Herdöpfen, das ist wirklich so ein Zeitpunkt gewesen, wo man über Engpässe liefert hat, die da vorreden, oder? Und dann wirklich, hey, ich tue jetzt da mal ein paar Herdöpfen drin. Wer weiß, vielleicht kommen wir die später, suche ich die dann wirklich, oder? Und ist das dann auch wichtig? Also, da hört man halt auch, was in anderen Ländern passiert ist, wo Krisen gehabt haben, oder? Wir sind da sehr Krisen, verschont gewesen, in der Schweiz sowieso. Ich persönlich muss sagen, auch wenn die Krise jetzt wieder fertig ist, die nächste kommt dann wieder. Ich tendiere schon, man kann nicht eine ganze Selbstversorgung machen, aber das ein Teil der Sachen, dass man die selber produzieren kann, ich glaube, bei mir wird das bleiben, da bin ich überzeugt. Also, das ist ein Prozess, den ich durchgemacht habe und ich habe das Gefühl, so wie wir aufgestellt sind, heute die nächste Krise kommt schon wieder. Also das ist gar keine Frage, was auch immer das für einen wird sein. Und auch mit den Leuten, die ich zu tun habe, in der Permakulturszene, ist halt wirklich so, wir müssen resiliente Systeme schaffen, wo immer wir auch sind in diesem Moment. Eben, wenn man schaut, wie langsam man sich das Wissen aufbaut, das braucht einfach seine Zeit und da müssen wir schon jetzt anfangen, glaube ich.
Ein anderer Bereich, den ich mich noch frage, ist, die Städte haben eigentlich zu wenig Platz für Gärten. Das heisst, wir wissen, dass es zum Beispiel eine Knappheit hat von Familiengärtenareal. Das heisst eigentlich, man muss tatsächlich zum Beispiel im privaten Umfeld oder eben im direkten persönlichen Umfeld durch Privatbesitzer, Hausverwaltungen und so weiter vielleicht mehr Raum schaffen. Das hat aber auch eine politische Dimension. Hast du das Gefühl, die Leute, die jetzt mit dir zusammen dort wachen oder vor Ort, würden sich die auch politisch mal engagieren wollen für, sagen wir mal, mehr Familiengärtenareal?
Ich denke schon. Also wir sind ja, wie soll ich sagen, wir sind wie apolitisch gestartet, oder? Wir wollen einfach einen Garten haben und das spielt jetzt überhaupt keine Rolle, wie man politisch ausgerichtet ist. Wir wollen die Verbindung haben und das ist aber egal vom politischen Spektrum bei vielen Leuten das Bedürfnis, oder? Aber ich denke, man merkt dann halt, wo sind die Grenzen, oder? Wo gibt es Regeln? wo steht man an, oder? Und die Orte gibt es natürlich überall. Wenn man einen Garten hat, dort gibt es erst, oder hört es beim Zoom vom Nachbar auf, oder es gibt gesetzliche Bestimmungen, wo man plötzlich merkt, aha, ich kann ja nicht alles machen, oder? Und dort merkt man, okay, will man sich die Mühe nehmen, dort an diesen gesetzlichen Bestimmungen etwas zu verändern, oder? Und was ist nötig, oder? Man muss schauen, wo gibt es Leute, die parat sind, oder wo das sowieso schon wollen, oder? Und die gibt es, glaube ich, schon. Also da bin ich überzeugt, wenn ich hier im Quartier schaue, da gibt es genug Leute, die gerne etwas machen wollen. Und sie, die von den Leuten her, das ist vielleicht das, was ich weitergeben kann, einfach, dass die Leute wissen, man kann Zeug machen und man soll einfach mal anfangen. Und vielleicht muss man halt klein anfangen, oder? Wirklich klein anfangen. Und auch bei mir, ich sage mir auch, es muss low budget sein. Also ich habe nicht viel Geld dafür zu investieren und man braucht es auch nicht. Man braucht es wirklich auch nicht. Es ist mit wenig Geld möglich oder gar keinem Geld ist sehr viel möglich und ich fände es jetzt eben schlecht, wenn da die Stadt von da investieren, viel Geld von drei Butter. Im Gegenteil, es sollte am Schluss von mir aus gesehen sollte so sein, dass es die Stadt weniger kostet, dass wirklich Geld kann eingespart werden und dass es gleichzeitig einen Nutzen für die Leute gibt. Also ich denke, das wäre vielleicht auch noch eine Überlegung für die Stadt. Gibt es wirklich Möglichkeiten, hier Geld zu sparen, oder? Weil das müssen wir auch in der Stadt Bern. Ja, da ist ein Riesenloch. Und ich denke, da muss man einfach auch die Leute finden, die das gerne würden machen und nachher eben schauen, wie kann man Kosten sparen, nicht noch mehr Geld ausgeben.
Dass es 16% mehr Bäume gibt in Bern als im Durchschnitt von anderen Schweizer Städten. Ist das bei den Familien und den Stadtgärten und den Gemeinschaftsgärten, ist es dort auch so?
Also da sind wir bezüglich dem Angebot, also sage jetzt Anzahl Parzellen auf Gesamtbevölkerung angeschaut, von der Vielfalt von den Areal her, von der Anzahl von den Areal her, sind wir etwa so im guten Durchschnitt innerhalb der grösseren Schweizer Gemeinden, respektive Städte. Aber was wir eigentlich gleich haben wie die anderen, sagen wir Stadt Basel oder Zürich, dass es tendenziell einfach schwieriger wird, innerstädtisch Areal zu halten. Also von neu machen muss man gar nicht reden, weil das ist eine Utopie, weil die Anforderungen und der Druck auf die Flächen, die sind sehr gross. Sehr viele Ansprüche, die an die Flächen sind. Und von dort her haben alle Städte das Problem, dass man eben zentral, innerstädtisch Mühe hat, die Areale zu halten, falls es überhaupt noch hat. Und in der Tendenz, dass es eher in peripheren Lagen, also so am Stadtrand, einfacher ist, dort Familiengartenareal, vielleicht sogar einmal ein Ersatzareal können, neu zu bauen.
Theoretisch kann ich mir vorstellen, es sind gerade so Parzellen oder eben Gärten, gerade in unmittelbarer Nähe für die Stadt vielleicht auch unter Druck, weil die Städte wachsen tendenziell immer noch. Gibt es solche Konflikte, kann man sagen? Sind ja eigentlich Interessenskonflikte. Gibt es die auch in Bern?
Die gibt es auch in Bern und die sind sehr ausgeprägt in Bern. Also man hat Stichwort jetzt Schulraumentwicklung, also das heisst, die Bevölkerung wächst, es hat auch mehr Familien mit Kindern, wo dann die Kinder auch müssen in die Schule gehen können. Das ist sicher ein wichtiger Punkt, also dass die Schulen darauf angewiesen sind, dass man neue Schulareale baut. Und das heisst, es braucht Fläche für die Areale, außer man ging in die Höhe. Das ist sicher ein Punkt. Dann ist die Stadt Bern auch so, dass sie sagt, wir wollen das Wohnen fördern, möglichst ein breites Angebot an Wohnen für kleine Einkommen bis grosse Einkommen. Auch das Wohnen, das braucht Platz, also da konsumiert man Flächen. Dann ist ein Thema Sport, also Fußball beispielsweise, Fußballfelder. Da gibt es auch ein grosses Defizit in der Stadt Bern von Fußballfeldern, die fehlen. Dann kommt noch Gewerbeindustrie dazu, wo man interessiert daran ist, dass sich Firmen, Konzerne können ansiedeln oder dass sie sich können räumlich weiterentwickeln können. Und die ganzen Faktoren natürlich, die machen es sehr schwer und das ist ein Druck. Und es wird dann natürlich oft so gegenübergestellt, also was ist jetzt wichtiger, dass wir jetzt für Kinder können Schulraum schaffen oder dass jetzt dann ein paar Privilegierte ihre eigene Schule dürfen bewirtschaften. Es ist, ja, kann man sagen, es ist eigentlich ein Kampf, wo man muss führen, weil wir sind ja interessiert daran, dass man die Gärten möglichst erhalten kann, eigentlich auch Ersatzareal können schaffen. Das ist auch wirklich sehr schwierig. Aber wir müssen in unserem täglichen Arbeit dafür einstehen und probieren, uns dafür einzusetzen, dass wir möglichst die Gartenareale, die wir haben, können behalten. Ob denn die noch gleich aussehen in 5 Jahren oder 10 Jahren oder ob die auch in einem Wandel unterliegen, dass es vielleicht weniger Einzelparzellen sind, mehr Gemeinschaftsgärten in diesen Arealen, dass der Öffentlichkeitsgrad vielleicht ein anderer ist, dass es mehr Durchwägungen hat, dass die Areale weniger abgeschottet wirken und durch das vielleicht dann auch die Akzeptanz bei der Bevölkerung grösser ist, dass man sieht, eben, man kann auch davon profitieren, man darf durch das Areal durchlaufen, man darf in dem Areal hinsitzen. Und dort sind wir dran auch am Arbeiten, also mit dem Projekt «Mach Bern zu deinem Garten», dass man auch die klassischen Familiengartenareale, die ihre Berechtigung haben, absolut, dass man die auch kann in einem Sinn wie in Zukunft transformieren
kann. Das eine Schwelle, die das Stadtgrün nicht so einfach überschreiten kann, das ist die zu den privaten Gärten in der Stadt. Denken Sie, Sie könnten irgendwie auch die Gruppen erreichen, die oft sehr eher so ein bisschen repräsentative Gärten haben, damit das auch irgendwie schön aussieht in der Nachbarschaft. Wie gehen Sie mit denen, mit den Privatbesitzern eigentlich um?
Das ist genau das richtige Stichwort, weil das, was Sie ansprechen, das sind so die Wohnumfeld von Siedlungen, Mehrfamilienhaussiedlungen zum Beispiel aus den 50er, 60er, 70er Jahren mit sehr grossen Freiflächen, aber die Freiflächen sind einfach tot, also sie sind einfach Abstandsgrün, wo ein kurz gemähter Rasen ist, vielleicht noch irgendein paar Forsythien oder Berberitzen. Ich habe ja ausgeführt, dass die Suche nach Ersatzareal ist sehr schwierig, also eigentlich fast unmöglich aufgrund von dem Druck aus verschiedenen Gründen. Und das grösste Potenzial ist tatsächlich einfach das Wohnumfeld, von, das können Genossenschaftssiedlungen sein, das können aber auch private Eigentümer sein, die dann so Siedlungen besitzen. Da sind riesige Flächen in der ganzen Stadt. Die hat es auch überall. Die hat es auch in Zentrumslagen, nicht nur an der Peripherie. Wir sind jetzt dran, ich tue es aus dem Nähkästchen plaudern, weil eigentlich ist das noch nicht bekannt oder noch nicht publik. Aber wir haben jetzt hier unter dem Arbeitstitel Nachbarsgärten, nennt sich jetzt das, wo wir gerade nächste Woche so eine Auftaktsitzung mit einer Quartierkommission haben, auch mit Spezialisten, die das in Basel umgesetzt haben, also spezialisierte Planer. Und unsere Planer natürlich von Stadtgrün, wo man jetzt genau auf diese Flächen ansetzt. Was eben auch sehr anspruchsvoll ist vom Prozess her, wie können wir die Eigentümer überzeugen, dass sie mithelfen. Weil das kann ja sein, dass das mühsam wird mit diesen Pächtern, dass sie vielleicht Zeug aufstellen, die sie nicht aufstellen sollten, oder dass sie nach einem Jahr keine Lust mehr haben, dann muss der Hauswart dann wieder das Unkraut entfernen und Rasen ansäen. Da geht es jetzt vor allem in einer ersten Phase darum, zu schauen, wie könnte Wie könnte das funktionieren? Das wissen wir eben noch nicht, dass man die Privaten oder die Genossenschaften kann dafür motivieren, dass sie das machen wollen und mitmachen und ihnen auch können aufzeigen, was dann eben Qualität kann sein. Es kann eigentlich sein, dass sie weniger Unterhaltsaufwand haben, weil ein gewisser Teil dann von diesen Umschwüngen eben von ihren Mietern gepflegt werden. Das heisst, der Hauswart muss weniger Rasen zum Beispiel mähen. Und da haben wir auch jetzt Exkursionen gemacht, eben in Basel sind wir so Sachen anschauen, die gut funktionieren, sogar dort in sehr schwierigen Gebieten, also so richtig Müllhausen mit hoher Kriminalität. Und sogar dort funktionieren so Nachbarsgärtenprojekte. Da starten wir jetzt. Das ist auch eine Erkenntnis aus dem «Mach Bern zu deinem Garten», dass man eben probiert, herauszufinden, wo ist denn das Potenzial zu Bern, und das ist eben vor allem in diesen Flächen. Und das schon mit dem Ziel, dass man, also man macht jetzt einmal so einen Pilot, dass man dann auch kann, wenn man will, dass das weitere Kreise zieht, zeigen, man hat den Pilot gemacht, das hat gut funktioniert. Man hat dann vielleicht gewisse Learnings aus dem Pilot raus, wo man sagt, wenn man das jetzt flächendeckend machen, müssen wir das oder dieses berücksichtigen. Da sind wir jetzt ganz am Anfang, aber das ist genau das, wo wir jetzt als nächsten Schritt darauf losgehen.
Ich habe auch schon gehört von wie kleinen Börsen. Also es gab ja zum Beispiel eine Situation, ein Haus gehört einem älteren Ehepaar, will noch nicht ausziehen, will noch dort bleiben, mag den Garten nicht mehr allein bewirtschaften, wo eigentlich Leute sich treffen können, auf eine Art wie so eine Verkupplungsbörse, wo junge Menschen, die den Mumm haben, dann dort etwas machen können. Ist das auch so ein Konzept, das man sich vorstellen könnte?
Das könnte dann ein Teil allenfalls sein von diesem Paket, um das zu bewirtschaften. Ich weiss, es gibt so private Initiativen, so eine Organisation von Chur ist das, die sich eben so ein Tool aufbauen will, oder dran ist ein Tool aufbauen, wo jemand, der Flächen hat, die kann eingeben kann und gleichzeitig jemand, der auf der Suche ist nach Flächen, dann sieht, aha, in der Ortschaft XY hat es etwas, ich kann mich dort melden, und dass dann im Prinzip über die Plattform die beiden, also der Anbieter und der Interessent, verbunden werden. So etwas könnte man in Bern auch machen. Und vielleicht noch ein lustiges oder ein schönes Beispiel. Es ist ja extrem jetzt, so mit der ersten Corona-Welle, also der Ansturm war gigantisch gewesen. Also das Telefon hat eigentlich pausenlos geläutet. Wir haben so viele Interessenten gehabt, wie noch nie, die dann gesagt haben, hey, ich kann nichts mehr machen, ich kann nicht mehr reisen, ich darf mich nur noch mit 5 Personen treffen in einer öffentlichen Grünanlage. Ich will den Garten, weil dort kann ich sein, ich kann ein Bierchen trinken, ich kann gärtnern. Und das war wirklich enorm gewesen, der Ansturm. Und natürlich, wir hatten schon vorher die Wartelisten gehabt. Da hat es jetzt einfach noch viel mehr, die warten müssen. Und dann war es ein Interview gewesen mit dem Radio, wo das auch thematisiert worden ist. Und dort habe ich eben die Aussage gemacht, dass man in gewissen Areal bis 10 Jahre warten muss, bis man diesen Garten hat. Das ist jetzt einfach das extreme Areal, mitten in der Altstadt. Areal Bubenberg heisst das, sehr wenig Parzellen dort, fast keine Wechsel. Und dann am nächsten Tag hat eine Frau angerufen, die im Kirchenfeld ein herrschaftliches Haus hat. Und hat gesagt, sie hat das gehört. Und das ist ja furchtbar, dass man da so lange müssen warten muss, bis man gärtnern kann. Sie haben einen grossen Umschwung um ihr Haus. Sie würde uns das anbieten. Das ist natürlich dann genial, so Reaktionen. Und ich bin sehr gespannt, wie sich jetzt das wird entwickeln, wie schnell wir das schaffen, das eben auch auf die Agenda zu bringen, dass eben den Verwaltungen, Eigentümer von sich aus dann kommen und sagen, doch, wir werden das ausprobieren. Und ich habe das Gefühl, was uns helfen kann, um das gut zu pushen, ist jetzt die Corona-Situation, die man jetzt mit der ersten Welle hatte, jetzt mit der zweiten Welle auch, wo man jetzt einfach wirklich auch gemerkt hat in dieser Zeit, wie wichtig als die Freiräume sind und vor allem dann eben auch so Gärten, wo man sein kann und sich wohlfühlen.
Sie haben eben auch erzählt von diesen Interessenskonflikten und diesen relativ harten Kämpfen eben um Land, in der Stadt und auch gerade im Umkreis von der Stadt. Was setzt sich denn letztlich für die Gärtner und Gärtnerinnen ein? Oder umgekehrt kann man auch sagen, was setzt sich eigentlich für die Natur in der Stadt ein?
Also das ist sicher einmal mehr von Stadtgrün, wo ich es für die Natur und für die Gärten, Familiengärten, Urban Gardening, Gemeinschaftsgärten einsetzen in der Stadt. Wir sind natürlich auch gehalten, das mit anderen Amtsstellen, das auszutarieren, da Kompromisse zu finden. Was es auch gibt, sind natürlich die ganzen Vereine und Verbände. Also es gibt einen schweizerischen Familiengartenverband, es gibt Kanton Berner Familiengartenverband, wo dann die einzelnen Vereine von den Areal zusammengeschlossen sind. Und der Berner Verband, der setzt sich natürlich auch ein für einen Erhalt. Also das heisst, die tun beispielsweise, wenn Projekte am Laufen sind, also jetzt Egelsee, Wiesloch mit dieser Schulraumplanung, wenn dann die Zonenplanung aufgeleistet werden, die tun sich dann natürlich einbringen in diesen Prozessen und probieren einen Erhalt, falls das nicht möglich ist, am gleichen Ort vielleicht ein bisschen jemand anders im Areal zu erreichen. Ich kann dann noch ein Beispiel sagen vom Viererfeld in Bern. Dort ist auch eine grosse Stadtentwicklung geplant, die zur Folge hat, dass die drei Areale, die es dort hat, Familiengartenareal, die müssen in dem Sinn weichen. Also man muss die ja, zerstören, man kann es so sagen. Hat dort aber auch, eben, auch dank dem Familiengartenverband Bern, die haben sich dann eine juristische Hilfe zugenommen und hat dort damals früh erreicht, dass der Familiengartenverband mit der Stadt Bern eine Vereinbarung hat können abschliessen, wo die Stadt garantiert hat, dass die genau gleiche Fläche, die man aufheben, wieder vor Ort anlegen. Das ist es so, also das ist jetzt in dieser ganzen dauernden Planung, wo man jetzt Schritt für Schritt ja weiterkommt, ist das immer so enthalten und das ist jetzt tatsächlich so, dass genau die gleiche Fläche, die verloren gegangen ist, tut man dort wieder ersetzen, in einer anderen Form, weil es braucht ja auch noch so eine Parkanlage für die neuen Bewohnerinnen, Bewohner. Das klingt aber nicht immer. Also es gibt auch Beispiel Schermenareal, das ist im Norden von der Stadt Bern, wo schon ein Teil verloren gegangen ist. Dort hat es jetzt einen Entsorgungshof, ein Mobilcenter, also einfach halt Industriegewerbe. Das ist eine Fläche, die der Bürgergemeinde und nicht der Stadt Bern selber gehört. Und da gibt es jetzt einen nordseitigen Teil, wo auch so Jahr für Jahr man muss hoffen, dass jetzt dort nicht jemand geht entwickeln oder bauen. Da ist eben vor allem dann auch wieder der Familiengartenverband, der sich dort einsetzen kann. Was ein bisschen fehlt im Moment, sind so die engagierten Politiker im Stadtrat, also im Parlament in der Stadt Bern, die sich jetzt spezifisch für die Familiengärten oder für das Gärtnern gesamthaft, also die Stadtgärten, einsetzen. Da hat es zu früheren Zeiten hat's da gewisse Exponenten gehabt, die wirklich sich stark engagiert haben. Und die fehlen leider im Moment.
Das Interview mit dem Philipp Marti habe ich noch vor der Wahl letztes Jahr aufgenommen. Wer weiss, vielleicht ändert sich das Interesse der Politiker und Politikerinnen in der Zukunft. Auch Daniel Lies und seine Mitmieter an der Mühlinenstrasse sind schon am Weiterdenken. In diesem Jahr wollen sie neue Lösungen mit zwei von den Bäumen auf ihrem Areal ausprobieren.
Wir haben hier viele grosse alte Bäume, was immer sehr ein schönes Zeichen ist in den Quartierinnen. Aber mit der Zeit nehmen sie halt zum Teil ein bisschen Schatten und es gibt dann so fast wie eine Erstarrung. Sie wachsen immer jedes Jahr noch ein bisschen, aber machen nicht mehr so viel, oder? Und jetzt sind sie schon ein paar Jahre nicht mehr geschnitten worden und bloß es gibt wirklich ein Wirken, das ziemlich in Schieflage ist, also die müssen wir halt fällen. Aber das ist auch die Möglichkeit, eben das System ein bisschen zu erneuern. Die wollen ja dann wieder ausschlagen, also die Bäume, die man zurückschnitten. Und der Baum, den man gefällt hat, tut man dann einen neuen setzen. Also es gibt wieder eine neue Dynamik drin. Und was man jetzt normalerweise machen würde, da würde der Gärtner kommen und würde alles abführen. Oder? Die Grüntonnen finde ich ganz etwas Schlimmes. Also gut, für Essreste und so ist schon gut, dass es die gibt. Aber da landet ganz viel drin, was nicht dort drin sollte landen. Und von mir aus ist das der Ressourcenverschleiß. Da wird organisches Material hin und her gefugt. Und das ist eigentlich eine Ressource, die wir vor Ort können brauchen. Also wir haben so viel grilliert und gefeuert und einfach ein Feuerchen gemacht. Es muss nicht immer etwas grilliert werden. Und das heisst, wir brauchen Holz. Also wir können Holz sehr gut brauchen. Und dann habe ich mit dem Gärtner abgemacht, wo der von der Verwaltung gezahlt wird für den Baumschnitt, dass er das Holz hier lässt. Und das wird viel Holz sein. Das werden also zwei grosse Bäume sein, plus noch die ganzen Äste. Und dann werden wir als Nachbarschaft das verarbeiten. Da machen wir Brennholz draus, da machen wir Asthäufen für Unterschlüpfe für Tiere. Da werden wir Mulchbeet machen mit den kleineren Ästen. Das lassen wir dann zum Teil von der Stadt Bern häckseln. Da gibt es ja so einen Häckseldienst. Also ich möchte, dass kein einziges Ästchen da aus diesem System rausgeht. Und das ist auch billiger. Wir wollen das verarbeiten und wir können das verarbeiten. Und wir können das hier gut brauchen. Und das kostet die Verwaltung weniger. Also wenn sie das alles abführen müssen, das ist eine teure Sache. Und das ist halt ja, so ein bisschen ein Spruch aus der Permakultur. Aber wenn du zum Fenster ausschaust, du musst die Ressourcen erkennen, oder? Das ist das, was dir die Richtung geben kann. Wenn du die Ressourcen siehst, dann bist du jemand, der reich ist, weil du siehst sie. Aber wenn du die nicht siehst, dann bist du vielleicht an einem ganz schlechten Ort und du hast gar nichts. Wir haben eben auch vor, eben, da haben wir das viele Holz und dann haben wir gesagt, hey, komm, wir machen einen Pizzaofen. Oder? Das ist jetzt auch noch ein Projekt, wo im Sommer eine die Idee hatte, jetzt machen wir noch einen Pizzaofen draussen. Es sind viele Italiener, Designer da. Ja, also wir machen einen Pizzaofen und das sind zwei schöne Projekte, die wir jetzt schon haben.
Das war wieder ein Erfolg von Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Philipp Marti und Daniel Lies ganz herzlich für ihre Zeit und hoffe, dass immer mehr Leute unter den vielen neuen Gartenformen die finden, die zu ihnen passt. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.